Lies und das, der Buchpodcast.
Mit Christian.
Wollte gerade fragen, willst du als erstes sprechen? Willst du als erstes sprechen?
Jetzt habe ich aber schön ganz schnell, oder? Angefangen. Immer noch nicht.
Also ich meine, so anderthalb Sekunden Lücke waren da schon.
Du musst jetzt übrigens sagen, und Larissa.
Ja, und Larissa.
Genau. Herzlich willkommen bei Lies und Das, dem Buchpodcast.
Tag auch.
Mit zwei Menschen, die nicht auf der Leipziger Buchmesse sind, obwohl heute, wenn wir aufnehmen, Freitag ist und alle auf der Leipziger Buchmesse sind, aber wir sind nicht da.
Denn zum Lesen muss man ja sich nicht unter Tausende von Menschen begeben.
Ja, aber ich sehe in meiner Timeline schon die ganzen Leute und die ganzen Autoren und Autorinnen und die Buchhändlerinnen und so ein bisschen, hast du nicht auch ein bisschen Lust? Du magst ja so Messen nicht so.
Manchmal, ja, ist mir zu groß. Frankfurt ist die Hölle.
Ja.
Und auf Leipzig habe ich dann auch Lust. Es fragen immer wieder Menschen von Verlagen oder auch AutorInnen, fragen, wie kommst du auch oder so. Und man denkt, ja, eigentlich wäre es voll schön. Auf der anderen Seite, es ist ja trotzdem so ein Massenbetrieb.
Ja,
weißt du, du bist einer von vielen. Erzähl mir nicht, dass man wirklich Zeit hat, miteinander mal in Ruhe zu plaudern.
Wahrscheinlich nicht.
Eigentlich ja nicht.
Ja.
Weißt du, von daher vermisse ich es nicht, finde die Idee aber ganz schön.
Und das Schlimme ist, du siehst so viele tolle Bücher und du kannst sie nicht gleich mitnehmen. Das finde ich auch ganz gemein.
Ja, fand ich total frustrierend früher.
Siehst du. Okay, wir wollen also Bücher. Eigentlich gar nicht da sein. Nein, wir sind total glücklich in München und Baden-Baden. Ja. Und wir machen jetzt diesen Podcast für euch. Als erstes möchte ich natürlich wieder unsere neuen Steadies begrüßen. Zum Beispiel haben wir Simone als Leselöwin gewonnen. Das freut mich natürlich besonders. Das ist toll, ganz, ganz toll. Simone. Vielen Dank. Und Solveig und Kerstin als Leseratten. Und eine PayPal-Spende haben wir auch bekommen. Vielen, vielen lieben Dank. Damit sind wir dann insgesamt unserem Ziel, diesen Podcast noch lange, lange weiterzumachen, ein Stückchen näher gekommen. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollt, dann schaut in die Shownotes oder auf liesunddas.com, da steht alles Wichtige. Und jetzt kommen wir zu den Büchern. Hast du gehört, dass jetzt bekannt ist, wie das neue Buch von Caroline Wahl heißen wird?
Nein, das habe ich noch nicht gehört.
Sie war ja bei uns zu Gast. Wenn ihr Lust habt, hört mal die Folge an. Und ich kann dir, warte, ich guck, schau, da. Ich zeig's dir in die Kamera.
Oh, das finde ich ist ein relativ langweiliger Titel, liebe Caroline Wahl, nachdem du so eine Welle gemacht hast. Die hatte sich so diebisch gefreut auf dieses Buch, weil, sagte sie, etwas komplett Unerwartetes da kommt. Etwas ganz anderes und Unerwartetes. Und sie hat es kaum ausgehalten, nicht zu erzählen, was es ist.
Genau. Damals, und es heißt...
Die Assistentin.
Die Assistentin, ein blaues Cover. Lustigerweise wieder mit der gleichen Schrift wie ihre anderen beiden Bücher. Das finde ich schon sehr cool, wenn man es als Autorin geschafft hat, eine eigene Schrift zu haben.
Und
oder?
Gleiches Artwork, also gleiche Firma. Denn da war sie nicht ganz sicher, ob das nicht doch jemand anders machen würde. In dem Fall aber...
Ja, ich finde, es sieht gut aus.
Passt in die Reihe.
Die Assistentin, ach so, ich kann euch noch sagen, da steht nämlich drunter, 28. August ist der Termin, der Erscheinungstermin. Vorbestellbar allerdings, stell dir mal vor, ab 5. April.
Wobei man denkt, warum sollte man ein Buch vorbestellen? Letztendlich.
Ja,
weil es ist nur für die eigene Vorfreude.
Sofort in die Bestsellerlisten geht dann irgendwie, oder?
Ja.
Also, damit man
es
nicht
vergisst. Ja, aber die Bestsellerlisten hängen ja nur davon ab, wie viel die BuchhändlerInnen bestellen. Davon hängen ja nur die Bestsellerlisten ab.
Ja, aber die bestellen natürlich mehr, wenn du es selber vorbestellst und so, oder? Meinst nicht?
Ja.
Ja, oder dass der Verlag halt einfach genug drucken kann, weil die dann diese Milliarden von Büchern, die sie brauchen, jetzt einfach schon mal anfangen können zu drucken und so.
Kurze Frage.
Ja.
Gibt es eine Inhaltsangabe schon? Gibt es schon ein, zwei Sätze?
Nee, das war jetzt das Einzige,
die Assistentin.
Also
es
vielleicht. Also ich habe es jetzt nur von ihrem eigenen Insta-Account und da war nur dieses Cover und der Erscheinungstermin und der Vorbestellungstermin.
Ja, witzig.
Bin sehr gespannt.
Caroval.
Genau. Ja, das wollte ich dir erzählen. Aber ansonsten können wir jetzt gerne über unsere Bücher sprechen. Egal.
Ja.
Es sei denn, du hast noch ein anderes Thema.
Nein, ich freue mich, weil ich wirklich, ich habe so schöne Bücher. Und nicht nur das, ich habe auch wichtige Bücher dabei.
Oh, sehr
schöne
gut.
Und wichtige Bücher.
Und vor allem Plural.
Und ich habe eine Graphic Novel dabei.
Ach so, okay.
Noch einen kurzen Tipp auf jeden Fall, aber eine sehr relevante Graphic Novel.
Mhm.
Und ich habe ein Buch, das geht eher so in den Bereich Lebenshilfe fast schon.
Aha.
Nein, das ist falsch. Lebenshilfe, es ist auch definitiv Lebenshilfe, aber es ist vor allem packend geschrieben mit einer, sehr tragischen und trotzdem sehr, sehr positiven Geschichte. Ich weiß, jetzt habe ich euch schon total heiß gemacht.
Ja,
lass uns mit den ersten Sätzen einfach mal anfangen.
Genau.
Mal gucken, wie mein erster Satz ist. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich gucke mir jetzt live gleich an.
Okay. Dann fange ich mal kurz an.
Ja.
Eine Gestalt kippt und fällt. Ihre Augen sind geschlossen. Sie sehen die dünnen Schleierwolken am Himmel nicht.
Okay, cool. Mhm.
Und bei dir?
Bist du bereit für die Herausforderungen des Lebens? Ich möchte dich ermutigen, dir diese Frage gemeinsam mit mir zu stellen. Denn das Leben stellt sie dir nicht.
Mhm.
Bist du bereit für die Herausforderungen des Lebens?
Mhm. Das klingt so nach Self-Help und so nach Life-Coach und so vielleicht.
Nein? Ja, aber nur nebenbei.
Nur nebenbei? Okay. Ja. Willst du anfangen?
Interessiert es dich?
Mhm. Ja.
Mein Buch heißt Das Leben ist ungerecht und das ist gut so. Der Titel ist schon mal nicht schlecht, ne?
Der ist super, aber ja, ich habe noch
nicht Miriam Höller. Miriam Höller hat oft am Limit gelebt, bis ihr eines Tages der Boden unter den Füßen komplett weggezogen wurde. Denn sie war eine der wenigen Stuntfrauen in Deutschland. Sie hat auch im Fernsehen so ein Motormagazin, Grip hieß das, moderiert. Sie war bei Germany's Next Topmodel auch dabei. Aber in erster Linie war sie wirklich mit großer Leidenschaft auch Model dann später, aber Stuntfrau. Und 2016 hat sich alles geändert, denn innerhalb von kurzer Zeit wurde sie getroffen von zwei wirklich schweren Schicksalsschlägen. Zum einen hat sie sich beide Füße gebrochen bei einem Helikopterstunt für so eine Werbeaufnahme. Auf High Heels hat sie sich sozusagen auf den Boden fallen lassen und immer wieder und hat sich dann beide Füße gebrochen. Ihre Karriere war damit von einem Moment auf den anderen vorbei und sie lag noch im Bett und konnte nicht gehen und hatte Gips. 6 Wochen später hat sie ihren Partner verloren. Das war ein sehr bekannter Kunstflieger aus Österreich, Hannes Arch, der mit einem Hubschrauber abgestürzt ist.
Ach nein.
Innerhalb kürzester Zeit das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Es folgte eine extrem schmerzhafte Zeit, in der sie sich neu orientieren musste. Sie musste lernen, dass man nicht immer alles unter Kontrolle hat, aber selbst entscheiden kann, wie man mit Rückschlägen umgeht. Und anstatt an dieser Trauer zu brechen, zerbrechen, und es war bei ihr soweit, also sie war im Prinzip kurz davor, hat sie einen neuen Weg gefunden. Und dieses Buch, das sie geschrieben hat, ist so voller menschlicher Stärke und Erkenntnissen, von denen wir alle profitieren können. Und auch von einer unglaublichen Offenheit. So, um mal etwas konkreter zu werden. Es beginnt schon ganz eindrucksvoll auf den ersten Seiten mit einer Szene, als sie und Hannes, ihr Partner, erfahren, dass einer seiner Flugkollegen bei einem Unglück gestorben ist. Und sie sagt dann zu ihm, ich habe mich wohl gefragt, was wohl wäre, wenn du sterben würdest. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Und seine Reaktion schockiert sie und stellt alles in Frage, woran sie glaubt. Denn er sagt, weißt du, Schnucki, wenn du morgen sterben würdest, würde ich weitermachen. Sie ist total perplex und sagt, was ist denn das für eine Aussage? Sagt sie verärgert. Und er antwortet dann aber ganz ruhig und fest, es ist doch dein Lebensplan, der dann zu Ende wäre, nicht meiner. Es wäre schwer, ja, aber ich würde weiterleben, vielleicht sogar jemand anderen kennenlernen, vielleicht eine Familie gründen. Und sie ist wie vor den Kopf geschlagen und sagt, nach allem, was wir zusammen erlebt haben, würdest du einfach weitermachen? Und er sagt dann, weil das Leben so ist. Menschen gehen nur eine Zeit lang miteinander, dann trennen sich ihre Wege, entweder durch das Leben oder durch den Tod. Und Hannes ist so ein Typ, der nie etwas sagt, nur um die Stimmung zu retten. Und er sagt dann zu ihr, ich liebe dich. Ja, ihr lebt, er ist ja Österreicher, ihr lebt die. Aber ich glaube nicht an diese Hollywood-Märchen. Unser Leben ist real. Und diesen Dialog schildert sie gleich am Anfang, im Vorwort sozusagen. Damals natürlich noch entsetzt. Am Ende des Buches, muss man sagen, kann sie ihm nur zustimmen. Und sie schildert ihren Weg. Es ist eine ganz tolle Geschichte, wie sie Stuntfrau wurde und wie sie aber auch durch diesen ganzen Schmerz viel über sich erfahren hat, dass man sich nicht vor seinen Gefühlen verstecken darf, ja. Nimm sie wahr, lerne durch sie, ja, dadurch wächst du und entwickelst dich. Sie hat auch Kissen an die Wand geworfen, gegen den Spiegel geschlagen. Sie hat geschrien, so laut sie konnte, auch wenn sie alle Tiere im nahegelegenen Wald damit erschreckte. Aber mit jedem durchlebten Gefühl wurde es leichter und dann hat sie kapiert, Emotionen sind wie eine Welle beim Surfen. Sie kommen auf dich zu und rollen unbeirrt weiter. Und während es geschieht, hast du die Wahl. Du kannst dich von der Welle herumschleudern lassen oder du kannst sie bewusst nehmen und surfen. Und das ist jetzt nicht pathetisch, dieses Buch. Du denkst am Ende, ja, so könnte es gehen. Ja, so würde ich versuchen zumindest, mit dieser ganzen Tragik umzugehen. Und wir kapieren nach diesem Buch auch, wer kämpfen will, das ist ein schöner Satz, den sie den Leuten mitgibt, wer kämpfen will, muss Hilfe annehmen. Sie geht dann auch irgendwann zu einer Selbsthilfegruppe. Und das ist ihr alles nicht leid gefallen. Sie hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, sich das Leben zu nehmen. Also sie war ganz, ganz, ganz unten. Und ging dann aber zu einer Selbsthilfegruppe für Menschen, die einen Angehörigen verloren haben. Und dann kommt ein kleines Mädchen auf sie zu, 8 Jahre alt. Und die sagt zu ihr, du musst nicht traurig sein. Mein Papa ist mit seinem Flugzeug abgestürzt. Aber jetzt fliegt er da oben. Dein Mann und mein Papa passen gut auf uns auf. Und ich kriege fast schon Tränen, wenn ich das jetzt erzähle. Und sie wird überwältigt von dieser Erkenntnis, wie stark dieses kleine Mädchen ist und mit welcher Leichtigkeit sie über den Verlust spricht. Und das hilft ihr dann auch, sich anderen gegenüber zu öffnen. Auch Fragen werden geklärt, wie soll jemand mit dir umgehen, wenn du so einen tiefen Schmerz hast? Denn die Menschen um dich herum sind ja total verunsichert. Naja, und sie nutzt heute diese Erfahrung, ist als Speakerin unterwegs und erzählt dann auf Bühnen und in Seminaren ihre Geschichte und all diese Erkenntnisse darauf. Es ist ein ganz positives Buch, voller unglaublicher Momente, natürlich auch amüsante, wenn sie zum Beispiel von ihrer Oma erzählt. Das ist eine sehr auch lebendige Oma, die ihr mal bei einem Film ausgeholfen hat, den sie in Verantwortung mal gemacht hat. So ein kleiner Trailer, glaube ich, für ihr Stunt-Business. Haben sie richtig so am Set so einen Film gedreht und ihre Oma hat eine Bazooka abgeschossen. Es gibt auch ein Foto in diesem Buch, wo ihre Oma zu sehen ist mit so einer Bazooka. Oma, kannst du beim Film helfen? Ja, ja, Kindchen, was soll ich denn machen? Ja, du musst aber eine Bazooka abschießen. Ja, ist kein Problem. Ja. Das Fazit von ihrem Buch, das Leben läuft nicht immer fair und nicht jede Herausforderung ist selbst gewählt, aber es lohnt sich weiterzumachen. Es lohnt sich, nach neuen Träumen zu suchen und wirklich nach vorne zu blicken. Und in diesem Buch erfahren wir, wie sie das geschafft hat. Eine ganz beeindruckende Frau. Und es ist ein wirklich wunderbares Buch. Das Leben ist ungerecht und das ist gut so. Miriam Höller.
Wunderbar, wow,
ja,
okay.
Ja, ja.
Manche Leute,
toll.
Also da, das ist sowieso so eine Geschichte, dass ich mir denke, manche gehen so voller Glück durchs Leben, denen passiert nie was und andere kriegen es dann immer gleich so zehnfach, oder? Also es ist ja manchmal wirklich so eine Häufung an Schicksalsschlägen,
ja,
wo du denkst, also das kann doch jetzt nicht mehr wahr sein irgendwie.
Ja. Der Teufel scheißt auf den größten Haufen, heißt es.
Siehst du?
Oder in Fußballersprache, hast du Kacke am Schuh, hast du Kacke am Schuh. Oder Kacke am Stiefel. Irgendwie so irgendeiner der berühmten Fußballer hat diesen Satz gemacht.
Sind wir schon wieder beim
Sport hier. Ja. Also ich weiß nicht, ob man aus irgendeinem anderen Buch mehr über das Leben und über das Menschsein lernen kann, als aus diesem Buch.
Oh, das ist schön gesagt.
Ja, ist wirklich toll.
Okay.
Miriam Höller. Okay, jetzt bin ich gespannt, was du dabei hast.
Ich habe 3 Bücher dabei.
Ja, auch gut.
Und zwar, du kennst es ja sicherlich, dass man, wenn man ein wirklich tolles Buch gelesen hat, tut man sich wahnsinnig schwer, ein Anschlussbuch zu finden. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich ein Triple Feature sozusagen hatte. Ich hatte jetzt nacheinander 3 Bücher, die irgendwie, wie ich finde, so perfekt zusammenpassen, dass sie eigentlich fast eine Trilogie sein könnten. Und ich das Gefühl hatte, ich lese ein langes Buch. Und deswegen dachte ich mir, habe ich immer überlegt, ja, welches von denen stelle ich jetzt vor und dachte mir, ich stelle einfach alle 3 kurz vor, weil ich wirklich empfehlen kann, die alle 3 mehr oder weniger gleich back-to-back zu lesen, nacheinander. Also
verschiedene AutorInnen haben nichts miteinander zu tun.
Nein, haben gar nichts miteinander
super,
zu tun.
Toll. Ja,
sind jetzt alle gerade dieses Jahr erschienen und in verschiedenen Verlagen und so. Sie sind, also was sie alle gemeinsam haben, sie spielen alle im hohen Norden.
Ja.
Sie haben alle also was mit Schiffen und Seefahrt zu tun und Meer und Elbe. Elbe, 2 zumindest haben was mit Elbe zu tun. Du ahnst jetzt wahrscheinlich schon, was jetzt kommt.
Absolut. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich das Buch heute vorstelle,
ja,
denn wir beide haben es gelesen, wir beide sind begeistert.
Ja.
Und ich habe nur gedacht, ja, aber entschuldige bitte, wir müssen dieses Buch jetzt eigentlich vorstellen und ich hätte es mir fürs nächste Mal aufgehoben, aber jetzt kam die Miriam dazwischen. Da habe ich gedacht, jetzt nehme ich mal das.
Ich hatte aber ein bisschen das gehofft, Buch, dass du es heute vorstellst, weil dann hätte ich das eher
genau. Du hast also, so recht. Flusslinien von Katharina Hagener, mit
ja,
der wir auch gesprochen haben beim
genau,
letzten Mal, ist ein fantastisches Buch und es
ja,
ist eines von meinen beiden Lieblingsbüchern dieses Jahr. Insofern, okay, gut, dass du es heute mit dabei hast, denn ich hatte jetzt schon fast ein schlechtes Gewissen. Ich sage, wir müssen das Buch von
wir
Katharina
müssen
noch
vorstellen.
Mal richtig
absolut
vorstellen.
Also Katharina, wirklich mein Buch des
ja,
Jahres bis jetzt. Es ist aber, müssen wir auch dazu sagen, Ende März. Aber gut. Ich habe jetzt aber als erstes ein anderes Buch dabei. Und zwar, lustigerweise, das finde ich sehr irritierend, ist von Rebecca Frank fast zeitgleich ein Buch rausgekommen und das heißt Stromlinien. Also wir haben haben hier Katharina Hagener Flusslinien und wir haben Rebecca Frank Stromlinien. Und die spielen beide oben an der Elbe, sind aber trotzdem natürlich komplett anders. Aber natürlich. Es ist so ein bisschen, als wären das zwei Geschichten in zwei benachbarten Dörfern. Und du guckst halt mal, wie es der einen Familie geht und dann guckst du, wie es der anderen Familie geht, weißt du? Deswegen sage ich ja, die passen perfekt zusammen. Also, es ist ein Buch, das ist spannend bis zur letzten Seite, ohne ein Krimi zu sein. Wir sind im alten Land zu Gast, wie gesagt, ganz oben an der Elbe. Es geht um Wasser und es geht um drei Generationen. Da sind zum einen die Zwillinge Jale und Enna, sie sind 17 Jahre alt, die allerdings bei ihrer Oma Eni aufgewachsen sind, weil ihre Mutter im Gefängnis sitzt. Wir wissen am Anfang nicht warum, wir kriegen das aber nach und nach raus. Und die Mama soll also bald entlassen werden, aber dann verschwindet Jale, also eine dieser Zwillingsmädchen, spurlos. Und wir wissen nicht, was mit ihr ist. Und nach erfahren wir, was mit ihr und auch letzten Endes, was mit ihren Eltern geschehen ist. Also das ist so richtig dicht verwoben und nach kriegen wir so die Puzzlestückchen. Es ist also ein total klug konstruiertes Buch, das natürlich auch wieder zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her springt und teilweise historische Ereignisse in eine fiktive Geschichte verwoben hat. Es zeigt uns, und es ist wirklich total dramatisch, ich verrate jetzt nicht, was passiert, aber es zeigt uns einfach, dass winzige Momente in unserem Leben riesige Weichen stellen können. Ich meine, das passt eigentlich zu deinem Buch auch gerade, ja? Eine winzige Sache und das ganze Leben ist aus den Angeln. Und zwar nicht nur für uns selbst, sondern natürlich auch ganz oft für viele Menschen in unserem Umfeld. Und im Mittelpunkt stehen eigentlich lauter nach außen sehr stark wirkende Frauen, die alle vom Schicksal gebeutelt sind und sich trotzdem dann nicht erlauben, auch mal Schwäche zu zeigen, aus Angst, dass sie wieder verletzt werden. Und eine ganz große Rolle, was ich auch super interessant fand, ich meine, ich bin hier in Bayern, ich bin in München, ich habe nicht viel Ahnung von der Elbe, aber ich fand sehr, sehr spannend, dass eben die Natur eine ganz wichtige Rolle spielt. Also zum Beispiel die Elbvertiefung von einst 3 Metern auf heute 17 Meter, das wird thematisiert und kritisiert, fand ich auch total interessant. Es ist also ein Buch, das hat mich vor allem inhaltlich total überzeugt. Es ist sehr, sehr spannend, wie gesagt. Ich habe es allerdings, das ist mir jetzt aufgefallen, als ich für diesen kleinen Text hier praktisch mal geguckt habe, in meine Notizen. Ich lese ja auf E-Books und dann mache ich mir immer Notizen, wenn mir bestimmte Stellen besonders gut gefallen. Und ich habe mir nichts unterstrichen. Und da habe ich dann gemerkt, ich mag dieses Buch sehr, aber nicht wegen seiner Sprache, sondern wegen seines Inhalts hauptsächlich. Also ja, ich muss aber auch dazu sagen, manchmal haben mich dann so diese Sprünge und die Figuren und Widersprünge etwas verwirrt. Also man muss schon sehr konzentriert dabei sein, um alles zu verstehen. Aber das geht mir oft so, wenn es halt so mit Zeitebenen und so weiter hin und her geht. Also das ist von Rebecca Frank, Stromlinien. Lustigerweise total süß, wenn man Rebecca Frank, Rebecca mit K heißt sie, glaube ich, auf Instagram folgt. Sie hat gerade fast zeitgleich zu diesem Buch-Release ein Baby bekommen. Also die hat gerade so ein Doppelhoch praktisch, was sie da erlebt. Und sie weiß gar nicht.
Ein Buch geboren.
Ein Buch geboren und ein Baby geboren. Und das irgendwie, glaube ich, im Abstand von 4 Wochen oder sowas. Also wirklich eine sehr spannende Zeit für sie gerade. Deswegen habe ich sie jetzt auch nicht angefragt für Interviews, als ich das dann gesehen habe. Aber wirklich ein tolles Buch. Ich habe es sehr gerne gelesen. Und dann solltet ihr aber vorher lesen, das Buch, von dem wir beide schon geschwärmt haben, Katharina Hagener Flusslinien. Da geht's nochmal als Erinnerung, wir haben es im Interview, glaube ich, kurz angerissen, um die 102-jährige Margret, ihre Enkelin Luzi und Arthur, der im Altersheim hilft. Und das ist wirklich mein Buch des Jahres. Das spielt oben an der Elbe in direkter Nachbarschaft eben zu Stromlinien und es bezaubert, wie ich finde, mit 3 wirklich wunderbaren Charakteren, die man total lieb gewinnt und einer, wie ich finde, außergewöhnlich kreativen und einzigartigen Sprache. Also ich werde später wenn wir zu unseren schönen Sätzen kommen, würde ich gerne ein paar Sätze aus dem Buch dann auch noch zitieren,
ja,
weil
gut.
Es wirklich, wirklich sehr, sehr schön ist. Und nachher, ich habe ja gesagt, ein Triple Feature, wenn ihr dann diese beiden Stromlinien und Flusslinien gelesen habt, dann könnt ihr euch noch ein bisschen umorientieren und auf die andere Seite hüpfen, an die Ostsee. Und zwar geht es da um Fernwehland von Kathi Naumann. Da steht ein Schiff im Mittelpunkt. Das hieß zu DDR-Zeiten Völkerfreundschaft. Jetzt heißt es Astoria und ist das älteste seetüchtige Kreuzfahrtschiff der Welt. Und auf diesem Schiff treffen sich zum einen Simone, die war früher damals Stewardess auf diesem Schiff, und Henry, der war Matrose. Dazu noch eine alte Frau, das ist die Schwedin Frieda, die als Kind sogar die Schiffstaufe erlebt hat und noch viele andere Dinge auf diesem Schiff erlebt hat. Und dann noch eine junge Frau, die ein Geheimnis hat. Mehr verrate ich nicht. Und da hat mich total beeindruckt, dass Kathi Naumann ein wahnsinniges Wissen sich angelesen hat über Schiffe und vor allem aber auch über diese Sehnsucht. Und das fand ich halt als Wessi total interessant, die Sehnsucht als DDR-Bürger oder Bürgerin durch die Seefahrt sein Fernweh zu stillen. Weil das waren dann Leute, die auf diesen Schiffen natürlich raus in die weite Welt durften. Die durften interessanterweise am Anfang, wenn sie neu dabei waren, erstmal nur die rote Route fahren, also nur in andere sozialistische Länder. Und erst später dann auch mal irgendwie in andere Länder. Und natürlich dann, wenn du aus der DDR kommst, wo eben Reisen nicht so selbstverständlich war, wie es für uns war in der BRD, dann diese fremden Länder zu sehen und dann zum Beispiel der kleinen Schwester immer irgendwelche kleinen Souvenirs mitzubringen und so weiter. Und dann aber auch zu erzählen, dass halt wirklich Leute vom Schiff gesprungen sind, um halt in den Westen zu kommen sozusagen. Ja, das ist dann wohl auch regelmäßig passiert oder beim Landgang plötzlich nicht wiederzukommen und so. Und dann aber, dass dann die ganze Familie in Sippenhaft genommen wurde und die Familie das dann ausbaden musste zu Hause, obwohl die gar nichts damit zu tun hatten und davon gar nichts wussten. So Republikflucht und so. Also wirklich, finde ich, anhand einer schönen Geschichte auf einem sehr kleinen Territorium, also auf einem Schiff spielen, das so durch die Zeitgeschichte dann auch über diese verschiedenen Jahre und Epochen beobachtet wird, fand ich total schön. Also das mal eine ganz andere Art, an deutsche Geschichte ranzugehen. Ja, das sind cool. Diese drei. Also die drei müsst ihr einfach hintereinander weglesen, gerne im Urlaub oder so. Kann ich mir gut vorstellen, dass man sich die drei Bücher einfach dann auf den Hotelnachttisch legt.
Man darf sie aber auch einzeln lesen, ohne dass du böse wirst, oder?
Man darf sie auch, ja. Also wenn ihr euch eine Genehmigung von mir holt, dann dürft ihr sie auch einzeln lesen. Dann müsst ihr aber zuerst oder als einziges natürlich Katharina Hagener lesen. Also wenn ich mich für eines der drei entscheiden müsste, dann muss ich sagen, da ist Katharinas Buch wirklich, kriegt noch ein Sternchen mehr von mir. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Was war denn dein zweites? Du hast vorhin gesagt, eins von zwei?
Nein, das ist eine Graphic Novel natürlich,
die ich noch habe. Ja, okay. Nein, aber du meintest, dass es Katharinas Buch ist eins von deinen zwei Lieblingsbüchern dieses Jahr.
Ja, das andere war für Paulina. Das
Ach, für ich Paulina, Tagesbürger.
Genau, Tagesbürger für Paulina.
Gut.
Die beiden Bücher sind absolute Highlights des Jahres bisher.
Okay. Ich muss ja zu Katharinas Buch noch was sagen. Und zwar geht es da um Luzi, die eine junge, es steht eigentlich kurz vorm Abitur, also 17 oder so, und die fängt dann an zu tätowieren und fängt ja auch an, ihre Großmutter zu tätowieren, was ich auch sehr nett fand, den Gedanken. Und wir haben ja schon öfter dann darüber geredet, dass wir uns durchaus mit dem Gedanken von Tattoos anfreunden können. Wir finden das nicht schlimm oder so, wir finden das interessant. Bei mir war es aber immer so, dass ich nicht wüsste, was ich mir tätowieren sollte.
Ja.
Und jetzt guck mal in die Kamera.
Okay, du Gänsefüßchen, hast du dir die...
Das ist aber kein echtes.
Nein, davon ging ich jetzt aus.
Genau, also es ist ein bisschen eine blöde Stelle.
Das würde auch nicht zu deinem weißen Konfirmandenhemd passen, das du jetzt heute unter deiner Jacke
anhast. Ich habe mich extra für dich schick gemacht.
Sieht auch total cool aus und so weiter. Aber es passt ja nicht zu einem echten Tattoo.
Ja.
Nein, das ist totaler Quatsch. Für einen kurzen Augenblick habe ich gedacht, du hast es wirklich gemacht. Hast du es mit Filzhalt nur aufgemalt?
Nein, das ist so ein Wassertattoo. Kennst du diese Inkster-Tattoos? Ich mache das hin und wieder. Also es ist so eine Firma, die sind leider relativ teuer, aber die funktionieren super, die sehen richtig echt aus. Das sind nicht so diese Aufklebetattoos, die wir von früher kennen, sondern da entwickelt sich irgendwas auf deiner Haut. Also die ersten zwei Tage siehst du es fast gar nicht und dann wird es plötzlich richtig schwarz und bleibt dann so ungefähr zwei Wochen. Und da kannst du halt entweder von denen halt Herzchen, Sternchen, sonst was, fertige Symbole dir irgendwie kaufen. Das ist keine bezahlte Werbung. Das wollte nur kurz erzählen, wie ich das gemacht habe. Und dann kannst du denen aber halt auch Gänsefüßchen schicken zum Beispiel. Und ich habe dann, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um die passenden Gänsefüßchen in der richtigen Schriftart zu finden, die mir gefallen haben. Und jetzt habe ich mir also, ihr hört das ja nur, aber ihr könnt gerne gucken. Ich versuche dran zu denken, das jetzt auch reinzustellen, dass ihr es auf euren Geräten sehen könnt oder auf liesunddas.com. Aber ich habe mir auf jeden Fall auf den Unterarm es ist übrigens eine blöde Stelle, weil wenn ich eine Uhr anhabe, ist die Uhr genau da drüber. Also da habe ich nicht so richtig mitgedacht.
Hättest du den anderen Unterarm genommen?
Ja, genau. Ich hätte es rechts machen sollen. Das wäre dann auch aufgefallen. Aber da habe ich jetzt auf jeden Fall Gänsefüßchen. Und ich habe mir überlegt, ich bin so ein Schisser, ich habe total Angst. Falls wir es schaffen, bei Steady mal auf die 1000 Euro zu kommen, dann lasse ich es mir richtig stechen.
Nein, das ist nicht dein Ernst.
Ich glaube schon. Aber du musst mitkommen, du musst Händchen halten.
Ich hab Angst. Gott, ja, das mache ich.
Ich habe total Angst. Ja, ich glaube, die Stelle tut total weh, glaube ich. Meinst du nicht?
Ich glaube...
Wenn man da kein Fett hat.
Das ist, glaube ich, eine empfindliche Stelle. Ja. Du könntest es dann ja doch noch hinten machen. Du könntest auch hinten Gänsefüßchen machen. So, da wo früher Menschen ihr...
Oder hier ist auch Dingens
da. Wie heißt denn das Tattoo nochmal? Das ist der Klassiker. Das ist
Arschgeweih.
Arschgeweih. Da könntest Tramp du dir auch die Stamp Gänsefüßchen
im,
machen.
Im Englischen, das finde ich auch
ein bisschen wie?
Tramp Stamp.
Ein Tramp Stamp?
Ja.
Habe ich noch nie gehört. Cool. Ach, wie toll.
Ja, das fand ich sehr lustig. Genau, dann wollte ich dir noch was erzählen. Und zwar meine Kollegin, schöne Grüße an dieser Stelle, ich sage jetzt aber mal ihren Namen nicht, ich weiß nicht, ob sie das will, hat mir erzählt von der Future Library. Hast du das mal mitgekriegt?
Nein.
Das ist, ich nämlich auch nicht. Das ist eine total tolle Geschichte. Ich muss jetzt mal aus der Wikipedia vorlesen. Die Future Library ist ein Kunstprojekt der schottischen Künstlerin Katie Patterson. Über 100 Jahre entsteht dabei eine Anthologie aus 100 Texten, die im Jahr 2114 veröffentlicht werden soll. Währenddessen wächst in der Nordmarka, nördlich von Oslo, ein von Patterson angelegter Wald heran, um das Papier für die Anthologie zu liefern. Jedes Jahr wird ein weiteres Manuskript in die Future Library eingeführt und in der Bibliothek in Oslo aufbewahrt. Das heißt, diese Manuskripte, die unter anderem von Margaret Atwood, von Karl-Ove Knausgard und anderen sehr bekannten Schriftstellern geschrieben werden, werden in einer hochgeheimen Bibliothek sozusagen, diese Manuskripte werden da aufbewahrt und sie dürfen von niemandem gelesen werden, auch nicht von einem Lektor vorab. Das sind also unberührte Manuskripte.
Kurzgeschichten oder...
Es ist unterschiedlich, es ist immer nur von Texten die Rede, habe ich jetzt gesehen.
Ja, okay, dann sind das wahrscheinlich
kleine, schöne
Texte. Keine, also alles andere lohnt sich ja nicht.
Genau.
Schreib's ja fürs Nichts.
Weiß ich nicht, ja. Aber es gibt also, die Stadt Oslo hat einen Vertrag geschlossen, die den Erhalt dieser Bibliotheksräume für über 100 Jahre garantiert, weil sonst wäre es natürlich doof, wenn du plötzlich irgendwie auf die Idee kommst, du reißt dieses Ding ab. Also total interessant, das ist ein ganz futuristischer, cooler Bau, da ist auch ein Bild dazu drin. Und stell dir mal vor, das ist jetzt dann schon, also es gibt jetzt schon 10 Bücher, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es kommen eben jedes Jahr neue, also jedes Jahr kommt ein neues dazu.
Also 10 Texte meinst du?
10 Texte, Ocean Vuong, Han Kang, Elif Shafak und so weiter. Also wirklich, sie hat die großen Namen gekriegt und die liegen da jetzt und keiner darf sie lesen. Ist das nicht krass?
Mhm. Ja.
Und wir werden alle und vor allem auch die Schriftsteller selber werden ja nicht erleben, wann die dann irgendwie an die Öffentlichkeit kommen und wie die Rezeption sein wird. Ob die Leute dann das irgendwie feiern an diesem Tag oder... total enttäuscht sind, nachdem sie 100 Jahre gewartet haben.
Und soll ich dir sagen, was die eigentliche Motivation dahinter ist?
Was?
Dieses Projekt soll einfach nur unsere Fantasie anregen. Es geht gar nicht um die Außerirdischen, die Russisch sprechen, weißt du, die später diese Manuskripte lesen sollen. Um die geht's, glaube ich, gar nicht. Es soll jetzt und hier unsere Fantasie anregen.
Ja, das
ich glaube, das
auch.
Ist das ja, auch. Auf jeden Fall.
Total.
Ja, aber natürlich ein lustiges Projekt.
Ja, finde ich total cool und ich finde, das hat viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich hatte noch gar nichts davon gehört. Future Library, liest gerne mal nach. Ich werde es auf jeden Fall verlinken bei liesunddas.com, weil das ist wirklich was Außergewöhnliches. Endlich mal Kunst mit Büchern, siehst du mal. Das finde ich doch toll.
Ja, stark.
Noch ein Satz.
Ich weiß, du hast einen dabei.
Ich habe ganz viele dabei.
Okay.
Ich muss einfach aus diesem Katharina Hagener Buch einfach noch ein bisschen was zitieren, weil die sind so schön, die Sätze. Ich fand das so.
Und ich bin froh darüber. Ich hatte so viele Eselsohren in diesem Buch.
Schon, oder?
Ja, was immer ein gutes Zeichen ist. Ja, okay. Ja. Erzähl.
Ich erzähl. Also.
Ich freue mich jetzt schon. Ich habe mein Buch leider nicht da, sonst könnten wir Sätze vergleichen.
Können wir vergleichen, genau. Aber du kannst es ja vielleicht doch noch nächstes Mal vorstellen. Ich warte noch drauf.
Ach so.
Also zum Beispiel hat sie geschrieben, sie hat gehört, es gibt eine Sprache, die hat ein Wort für jene Stille, die eintritt, nachdem der Besuch gegangen ist. Arthur hat ihr davon erzählt, wer sonst? Stell dir mal vor, die Stille, nachdem der Besuch wieder weg ist sozusagen. Ja. Das kennt jeder von uns, dieses Gefühl, wenn plötzlich nach einer Party oder so es so ganz still wird.
Ja, und dass es so viele verschiedene Stillen gibt. Und Arthur ist ja einer, der entwickelt Sprachen.
Ja,
also
auch
es ist ein Hobby, eine Leidenschaft. Er entwickelt eigene Sprachen, in der Regel so für Computerspiele.
Genau.
Da werden so neue Sprachen gebraucht und die entwickelt er. Und deswegen wollte sie ihn dann irgendwann mal fragen, gibt es eigentlich auch eine Sprache, mit diesen ganzen verschiedenen Schweigen.
Ja.
Denn ein Schweigen klingt nicht wie das andere Schweigen. Ganz toller Gedanke.
Wobei es lustigerweise, ich hatte ja gerade mein 20. Podcast-Jubiläum krankerweise. Und mir ist dann eingefallen, dass als ich anfing oder als wir anfingen, du hast ungefähr zur gleichen Zeit angefangen wie ich, aber da kannten wir uns nicht.
Mit Podcasts?
Ja.
Nein,
ja.
Du warst noch viel früher dran.
Naja, auf jeden Fall, ich war 2005 dran.
Oh ja, okay.
Und da gab es damals einen Podcast, da gab es nur Stille zu hören von verschiedenen Orten der Welt. Und du hast halt jedes Mal irgendwie so 2 Minuten Stille gehabt und dann war es einmal aus Hawaii und einmal aus was weiß ich wo. Und ich habe mir den angehört, ich fand das so spannend.
Das ist gut.
Genau, aber zurück zu Katharina Hagener Flusslinien. Alt sein ist oft wie Kind sein, bloß ohne dabei noch irgendwen zu entzücken. Auch ein krasser
Absolut.
Satz.
Ganz toll.
Dann, Frieda durfte aber mit links schreiben. Er hat noch immer eine Schrift wie vertrocknete Spinnen. Das ist auch wieder so ein Bild. Das ist so grandios. Genau, und das Letzte, was ich noch habe. Margret hätte viel früher anfangen sollen, Turnschuhe anzuziehen. Also Margret, die 102 Jahre alte Frau. Sneakers, wie Luzi sie nennt. Das Wort findet Margret entzückend. Es klingt wie ein niesendes Kaninchen. Das werde ich Sneakers. Auch nie wieder vergessen. Sneakers.
To sneeze Sneakers. Im Englischen. Und englische Kaninchen, die sneezen.
Sneezen. Genau.
Ein Sneezer.
Ja, das ist nur eine kleine Auswahl. Ich könnte, glaube ich, am liebsten würde ich euch das ganze Buch vorlesen. Also lest es, das ist wirklich toll. Was hast du für einen Satz dabei?
Mein Satz lautet, ein Roman ist eine Reise, bei der alles rauskommt. Ich habe nie verstanden, warum Hochzeitsreisen nach der Hochzeit gemacht werden. Vielleicht, weil es sonst überhaupt keine Eheschließung gäbe.
Das ist ein guter Gedanke. Ne?
Ja, das ist ein Satz, den hat Julie C. geschrieben.
Ah,
in ihrem
hast
Buch,
du mich gekriegt.
Ja, in ihrem Buch Treideln. Und ach, Treideln ist, kennst du es?
Das ist das mit den Pferden, wo die Pferde, oder? Pferde Nein. irgendwelche Schiffe ziehen müssen? Nein? Heißt
Nein.
das nicht auch so?
Nein, Treideln ist ganz einfach ein Text, den sie für eine Poetikvorlesung geschrieben hat. Mhm. Denn sie hat vor, ach, mittlerweile so einigen Jahren, eine Poetikvorlesung gehalten an der Uni in Frankfurt. Eine Vorlesung, die sie eigentlich nicht halten wollte. Ihre erste Reaktion war, Poetikvorlesung kommt nicht in Frage. Ich bin noch nicht mein eigener Deutschleistungskurs ohne mich. Und aus dieser Weigerung hat sie dann einen Text gemacht, den sie dann doch als Vorlesung vorgetragen hat. Und es ist ganz amüsant und originell und da ist teilweise ein E-Mail-Schriftverkehr drin mit ihrem Mann, mit ihrem Chef, mit einer Lokaljournalistin. Und es geht überhaupt in diesem Text um ihre Arbeit als Schriftstellerin. Und es ist wirklich ein Buch voller schöner Sätze über Schriftsteller, über das Schreiben, über Poetik. Und als sie die Uni Frankfurt noch so ein bisschen hinhält, ja, und sich nicht so entscheiden kann, da schreibt sie dann, Autoren sind wie kleine Kinder, kompliziert, aber niedlich. Ja, und dann schreibt sie einer Kollegin, geh du doch an meiner Stelle hin und mach die Vorlesung. Niemand wird etwas merken, ich sehe mir überhaupt nicht ähnlich. Regelmäßig will man mich zu meinen eigenen Lesungen nicht reinlassen, weil ich keine Eintrittskarte habe. Sie lässt uns da wirklich in den Autorenkopf ein bisschen reingucken und es bringt richtig, richtig Spaß. Treideln.
Treideln ist aber trotzdem diese Geschichte, das habe ich nämlich auch letztens erst in einem Buch gelesen, ich überlege die ganze Zeit in welchem, ich weiß es nicht mehr, dass praktisch früher die Schiffe flussabwärts, stromabwärts geschwommen sind. War das nicht sogar dann vielleicht in einem meiner 3 Bücher, die ich heute vorgestellt habe? Ich weiß nicht mehr. Und dann mussten die ja leer, also dann haben sie ihre Waren abgeladen und dann mussten die leer wieder stromaufwärts gezogen werden und das haben Pferde gemacht.
Okay.
Und es hieß Treideln. Also da mussten dann praktisch die Pferde an Land neben dem Fluss entlang latschen und mit langen Seilen, wie auch immer, war dann das Schiff befestigt und die armen Tiere mussten das dann da hochziehen. Ja.
Cool. Ich weiß gar nicht, warum sie es Treideln genannt hat. Ist jetzt ja auch viele Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber es war ein tolles Buch. Sehr unterhaltsam auch.
Da hast du mir Julie C. untergemogelt. Sachen gibt's.
Ja, du bist ja nicht der größte Julie C. Fan.
Ich bin nicht der größte.
Ich bin großer Fan und du nicht der größte Fan.
Genau.
Und deswegen war es für mich auch wieder so ein besonderes Vergnügen, dir nochmal die Julie da unterzujubeln.
Ja, du kannst ja mal, wenn ich mal keine Zeit habe, ein Interview mit dir machen.
Okay.
Ja.
Und noch ein Gedicht.
Ich habe was dabei von Niels Mohl.
Niels Mohl
ist ein Schriftsteller. Er hat auch Jugendbücher schon geschrieben. Und Niels Mohl habe ich bei Instagram entdeckt,
aha,
wo er jeden Montag ein kleines Gedicht postet. Seine Montagsgedichte. Und ich habe jetzt, die sind ja auch ganz, ganz kurz. Und ich habe ein paar dabei. Und ich bin ganz begeistert von Niels Mohl, weil der einfach so herrliche Gedankengänge hat. Und wenn ich so eine Art Robert-Gernhardt-Preis verleihen könnte, den Lies und das Robert-Gernhardt-Preis, dann wäre er der Erste.
Oh, interessant.
Manchmal nachdenklich, manchmal philosophisch, manchmal albern, manchmal kindlich. Es ist alles dabei. Eine ganz große Bandbreite. Also, das ist eins zum Beispiel. Auf der Durststrecke heißt das. Auf der Durststrecke, ne? Wenn dir das Glück winkt, begeistert zurückwinken. Wenn dir die Welt stinkt, in Tagträume versinken. Und das halbe Glas auf jeden Fall austrinken. Alleine der Gedanke ist schön, oder?
Total.
Das ist auf der Durststrecke. Dann eines, das heißt anders 5 vor 12. Halbschlafidee zur sofortigen Verbesserung der Welt. Wenn heute 5 vor 12 jede Hand eine andere hält.
Nochmal.
Halbschlafidee zur sofortigen Verbesserung der Welt. Wenn heute 5 vor 12 jede Hand eine andere hält.
Ach so, ah ja, schön.
Total schön.
Menschenkette.
Ja. Dann, weil die Welt baden geht, so heißt es. Also ein relativ aktuelles Gedicht. Die sind alle relativ aktuell. Mhm. Schluss mit Gezänk. Hier ein Geschenk, Mr. President. Da die Zeit ja rennt, Schuhe aus Zement. Das ist gut, oder? Schluss mit Gezänk. Hier ein Geschenk, Mr. President, da die Zeit ja rennt. Schuhe aus Zement. So, und dann noch eines, was man so fürchten muss, heißt das. Was man so fürchten muss. Den ausfallenden Bus, alles mit Klettverschluss, Vogelschiss auf die Nuss, Leute mit Sockenschuss oder Sabbelerguss, ein Konto minus plus, steht ein Weltüberdruss, Urlaub in Belarus, ein Fischbrötchenkuss, jeden Tag ohne Stuss und Augenblicksgenuss.
Das ist schön.
Das
Fischbrötchen.
Ganz vieles schön, was
super.
Nils da schreibt, wirklich. Ja.
Okay.
Und jetzt hat ein relativ aktuelles Buch auch, das heißt Tierische Außenseiter. Mhm. Reime über unknuddelige Große wie Kleine mit und ohne Beine. Und das ist dann illustriert noch von Katharina Greve. Wir können da zusammen auch noch mal ganz kurz reinschauen. Die Cowboy-Möwe zum Beispiel. Die Cowboy-Möwe sah den Federschmuck der Artgenossen, zog den Revolver und hat geschossen. Peng, 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 peng. Zum Glück mit Platzpatronenmunition und trotzdem, was für eine Scheißaktion. Oder auch das ist vom Sound einfach so wunderschön. Rüffel für den Schnüffelbüffel. Für das Rumgeschnüffel auf der Blümchenwiese kriegt der junge Büffel von den Alten einen Rüffel. Jetzt fragst du, ja, warum? Wer nimmt einem Büffel Blümchengeschnüffel krumm? Und du hast recht, das ist dumm.
So. Das gefällt mir. Ich bin ihm gleich gefolgt, deswegen war ich gerade.
Super, so schnell geht das.
War ich gerade etwas abgelenkt, es tut mir leid.
So schnell, okay. Und dann Schluss noch aus diesem aktuellen Buch von ihm. Tierische Außenseiter, Reime über unknuddelige Große wie Kleine mit und ohne Beine. Anflug von Quallenneid. Quallen zeigen keine Zähne oder Krallen. Quallen lassen keine Peitschen knallen. Quallen müssen keinem wirklich groß gefallen. Quallen müssen auch sehr wenig schnallen. Quallen sind ja schließlich nichts als Quallen. Quallen, vielleicht die glücklichsten von allen? Du
oh,
siehst,
Quallen sind
da,
so
ist,
schön.
Da ist so viel drin in Nils Moll, was raus muss und was eine solche Freude macht. Es
richtig
war für mich
gut.
Eine ganz, ganz, ganz tolle Entdeckung.
Genau. Also schön. Folgt ihm, er ist auch bei Instagram einfach Nils Moll mit M-O-H-L.
Ja.
Und er braucht dringend noch ein paar Follower, finde ich, weil dafür macht er viel zu gute Sachen.
Mhm.
Genau.
Auf jeden Fall. Dann haben wir auch wieder eine Buchhändlerin dabei, natürlich heute wieder. Eine, die wir schon mal hatten, mit der wir auch wirklich ganz viel Spaß hatten. Es ist Gertrud Selzer von der Roten Zora. Guten Tag.
Ja, hallo, freut mich.
Hallo.
Wir sind sehr gespannt, was es diesmal ist.
Es ist was relativ Neues. Es ist Mitte Februar erschienen im Tal der Bärin von Clara Arnault. Clara Arnault kannte ich bis dahin überhaupt nicht. Sie hat in Frankreich 7 Literaturpreise für dieses Buch bekommen. Das hat mich ein bisschen neugierig gemacht. Es spielt in den Pyrenäen. Das war natürlich für mich auch etwas, was ich sehr faszinierend fand.
Mhm. Worum geht's?
Es fängt an mit einem Jungen von etwa 10, 12 Jahren. Jules heißt er, Ende des 19. Jahrhunderts. Der träumt davon, Bärendompteur zu werden und nach Amerika auszuwandern. Er hat natürlich keinen Bären, er fängt aber einen Bären. Das wird im ersten Kapitel super spannend erzählt. Man spürt richtig seine Angst, als die Bären ist unterwegs, Nahrung zu suchen. Und er kriecht in diese enge Höhle, in diese enge, stinkige Höhle und klaut eins der Bärenjungen und schleppt es weg und wandert dann aus nach Amerika. Wir begegnen ihm später wieder. Das ist der Start, also wirklich sehr, sehr spannend geschildert, der Start dieser Geschichte. Es gibt aber noch zwei Protagonisten. Der eine ist Gaspar. Gaspar ist ein Schäfer, der nach dem Studium in Paris wieder in seine Heimat zurückging, in die Pyrenäen zurückging und tatsächlich auf die Almen und auf die Berge zieht mit den Schafen und sie dort eben betreut. Eigentlich sagt er, er ist zurückgekommen, weil er seinen Kindern ein neues Zuhause, also in der freien Natur, ermöglichen will. Aber es war seine eigene Sehnsucht, die ihn dorthin getrieben hat. Und dieses Buch spielt eigentlich in einem Sommer. Länger geht's gar nicht. Und die dritte Hauptperson ist Alma, die im Zentrum für Biodiversität arbeitet. Und auch ihr Arbeitsfeld sind die Berge. Sie dokumentiert die Bären, die nach einem Wiederauswilderungsversuch dort leben. Oder den Bären, die Bärin eigentlich. Sie wird natürlich in diesem kleinen Dorf sehr misstrauisch beäugt, weil diese Beziehungen zu den Bären sind natürlich nicht unbedingt friedlicher Art. Man mag Bären dort nicht. Die sind ja schließlich gefährlich, die rauben die Schafe. Das war eigentlich schon immer so. Also auch schon zu der Zeit, als Jules dieses kleine Bärenkind geraubt hat, also das 1870 entführt hat. Gaspar zieht auf die Berge mit seinen Schafen und das Wetter ist schlecht. Es ist extrem trocken. Sie müssen immer höher ziehen. Sie kommen also immer näher an das Reich der Bären. Die Situation spitzt sich total zu. Die Bären reißt immer wieder Schafe. Gaspar quälen aber auch noch Erinnerungen an das Jahr vorher, als eine junge Schäferin, die mit ihm zusammenarbeitete, in dieser Region ums Leben kam. Da ist natürlich auch die Frage, hat die Bärin etwas damit zu tun oder was hat die Bärin damit zu tun? Also es wird sehr, sehr spannend, auch traurig teilweise. Die Autorin hat eine unheimlich gute Analyse dessen gemacht, wie man dort lebt. Sie hat eine ganz starke Sprache und sie kann auch richtig gut Natur beschreiben. Also es gibt unheimlich viele Naturbeschreibungen da drin. Hört sich jetzt vielleicht, wenn ich das so sage, total langweilig an. Das ist es aber nicht. Also ich fand dieses Buch wahnsinnig spannend. Zum Schluss war es schon lange, es ist dick. Ne? Was sie auch zeigt, ist eigentlich, dass dieser Umgang mit Raubtieren sehr komplex ist. Es ist nicht so ganz einfach. Natürlich es ist knüppelhart, wenn deine Schafe gerissen werden und jede Nacht und du versuchst, deine Schafe mit deinen Hunden zu verteidigen. Und gleichzeitig ist halt die Frage, wie geht man mit diesem Dilemma? Eigentlich ist es ja ein Dilemma. Wildtiere und domestizierte Tiere passen eben nicht zusammen. Und das haben wir ja auch bei den Wolfsdebatten, die ja auch manchmal viel zu einfach geführt haben. Sollen die Schäfer halt ihre Herden schützen? So einfach ist es aber nicht mit dem Herdenschützen. Und das kommt sehr, sehr gut auch in diesem Buch raus.
Wunderbar. Das war also Im Tal der Bären von Clara Arnaud, wenn ich mir das richtig notiert habe. Und der Buchtipp kam von unserer Buchhändlerin Gertrud Selzer von der Roten Zora. Ich hatte nochmal nachgeguckt auf der Landkarte, wo ihr euch versteckt. Ich habe gesehen,
Merzig
und Lusheim am See im Saarland, also direkt an der französischen Grenze. Wer sich da gerade mal irgendwie tummelt, sollte unbedingt bei euch mal vorbeigucken und sich ein Buch empfehlen lassen. Danke dir, Gertrud.
Okay.
Gute Grüße. Schauen wir mal in unseren Briefkasten, oder? Was sich da so angesammelt hat.
Community.
Die Conny hat uns ein Buch empfohlen, und zwar Turbulenzen von David Saloy, ungarisch-britischer Autor. Es geht um eine Reise um die Welt, die in 12 Lebensgeschichten erzählt wird. In jeder Geschichte gibt es Turbulenzen im Sinne von Veränderungen oder Störungen des Alltags. Jede Geschichte wird von 2 unterschiedlichen Personen erzählt und somit aus unterschiedlichen Perspektiven. In der einen Geschichte aus der Sicht des Protagonisten, in der nächsten Geschichte wird der Protagonist zur Nebenfigur und er erzählt seine Sicht der Dinge. Die Stimmung im Buch ist melancholisch, dennoch hat das Buch eine Leichtigkeit und man liest die Geschichten sehr gerne. Turbulenzen von David Saloy, der Tipp von Conny. Dann hat uns Olivia einen Klassiker fast schon empfohlen, und zwar von Anna Gavalda, Zusammen ist man weniger allein. Geht um 4 Menschen, die unterschiedliche nicht sein könnten, welche in Paris zu einer Wohngemeinschaft zusammenfinden. Und Olivia schreibt, für mich war das Buch wunderschön zum Lesen, da es eine Geschichte aus dem Leben ist. Falls ich irgendwann einmal allein sein sollte, wünsche ich mir auch so eine verrückte WG. Das Buch liest sich einfach und war spannend bis zum Schluss. Dann haben wir noch eine Voicemail, ja.
Anna Gawalda, ich war großer Anna Gawalda-Fan immer.
Ja, absolut.
Ich war so eine Art Vorsitzender des deutschen Anna Gawalda-Fanclubs. Von der habe ich so schöne Bücher gelesen. Lieber die Romane als die Kurzgeschichten, die auch immer cool waren. Aber und jetzt frage ich mich gerade, hat die eigentlich in den letzten Jahren
habe ich mich auch gerade gefragt. Musste gleich mal googeln, musste gleich mal schauen.
Anna Gawalda ist cool. Okay, gut, ja.
Und zur Audio? Genau, zum Thema Audio. Wir haben auf unserer Seite lesundas.com so einen Button und da kann man draufklicken und dann wird da eine Voicemail aufgenommen und die wird mir dann per Mail geschickt. Und das habe ich jetzt erst gemerkt, hat nicht funktioniert. Das heißt, da haben ganz viele Leute wohl drauf gesprochen. Ich hatte es am Anfang getestet, da ging es und irgendwann hat es aufgehört zu funktionieren. Also, liebe Leute, falls ihr das gemacht habt, es tut mir sehr leid. Ich bin ja hier so ein bisschen die Technikbeauftragte. Ich habe es verkackt. Ich habe jetzt aber ein neues Tool gefunden, das auch viel besser aussieht als das alte und habe das eingebaut auf die Seite. Also wenn ihr euch traut, wenn ihr Lust habt, sprecht da gerne drauf. Ansonsten könnt ihr uns auch natürlich Sprachnachrichten einfach mit dem Handy aufnehmen und nach dem 30. Versuch, wenn ihr dann zufrieden seid, die dann per Mail schicken oder so. Das geht auch. Martina hat sich getraut. Bitte schön.
Hallo Larissa, hallo Christian. Ich habe einen Lesetipp für euch und zwar geht es um Der rote Swimmingpool von Nathalie Buchholz. Der jugendliche Adam hat eine Straftat begangen. Welche, das weiß man erst noch nicht. Und er muss Sozialstunden ableisten. Dieser Straftat liegt ein Vorkommnis, ein Geheimnis in Adams Familie zugrunde. Eine Familie, die eigentlich immer perfekt wirkte. Der Roman wird auf zwei Zeitebenen erzählt, die Vorgeschichte und die Zeit heute. Die Geschichte ist gleichzeitig spannend und wahnsinnig berührend. Was ist in dieser Familie passiert? Was hat Adam dazu gebracht, an den Punkt zu kommen, an dem er jetzt steht? Es geht um Eifersucht, um Wut, um Liebe und um Familie. Und gleichzeitig ist es eine sehr fein gezeichnete Coming-of-Age-Geschichte. Meine absolute Empfehlung, Der rote Swimmingpool von Nathalie Buchholz.
Hat ihr noch nichts davon gehört, muss ich sagen. Fand ich auch interessant.
Toll.
Und dann hat uns Arnold noch aus Hamburg geschrieben und das fand ich super interessant. Und zwar haben wir letztes Mal ja über Hörbücher gesprochen, weil wir auch eine Hörbuchwerbung schalten durften für BookBeat. Und dann hat er geschrieben, erstmal ein herzliches Dankeschön für euren schönen Podcast. Eine kleine Anmerkung meinerseits. Ich höre sehr gerne Hörbücher und das hat auch einen Grund. Es gibt auch Leute, die nicht in einen Buchladen gehen können und auch keine Bücher lesen können, weil sie sehbehindert oder blind sind, wie ich. Ich habe mich deshalb auf Hörbücher konzentriert und versuche, gute Tipps über Podcasts zu bekommen. Es wäre deshalb sehr schön, wenn ihr bei eurem Gespräch besprochene Bücher einen Hinweis gibt, ob es dieses auch als Hörbuch gibt. Das ist ein total guter Hinweis, Arnold. Da hast du vollkommen recht.
Gibt es nicht jedes Buch als Hörbuch?
Nee, viele. Nicht jede. Und es ist auch oft so, dass die nicht zeitgleich erscheinen, sondern erst Monate später manchmal. Natürlich die großen schon, aber wir besprechen natürlich auch oft irgendwelche Bücher, die bei kleineren Verlagen rausgekommen sind. Und dann ist immer die Frage, also ein Freund von mir hat einen Hörbuchverlag, deswegen weiß ich das so ein bisschen. Es kommt auch immer darauf an, ob irgendein Hörbuchverlag die Lizenzen kauft und das Ding dann produziert und dann in Vorleistung geht sozusagen. Also es gibt leider nicht alles als Hörbuch. Und es gibt vor allem, das wird Arnold wahrscheinlich, wird da auch ein Lied davon singen können, es gibt nicht alles als ungekürztes Hörbuch. Manche sind ja dann auch gekürzt erhältlich. Was, finde ich, noch ein Relikt aus CD-Zeiten ist, dass man dann nicht irgendwie 30 CDs haben wollte, sondern zwei.
Ja.
Aber ich finde, bei Downloads mittlerweile ist mir das nicht mehr so ganz verständlich. Und ich höre ungerne gekürzte Sachen, wobei bei manchen würde ich gerne manchmal selber kürzen. Aber das ist eine andere Geschichte. Arnold, das Problem ist, finde ich, nur so ein bisschen. Also jetzt bei der Aufnahme, du merkst selber, wir sind immer gegenseitig überrascht von den Buchtipps und wir wissen auch nicht, was die Buchhändler mitbringen und die Gäste mitbringen. Das da jetzt live immer zu sagen, ob es das als Hörbuch gibt oder nicht, finde ich schwierig. Meine Idee wäre, aber da müsstest du mir jetzt nochmal schreiben, ob das sinnvoll ist, dass ich das im Nachhinein, wenn ich die Folge bearbeite, in die Shownotes mit dazu schreibe. Also ich nehme an, dass du ja so Sachen nutzt wie diese Screenreader und solche Technologien. Aber da müsstest du mir sagen, wo das am sinnvollsten stehen sollte. Dann würde ich mir gerne die Mühe machen und jedes Mal einfach gucken, ob es das als Hörbuch gibt und das verlinken irgendwo oder hinschreiben, gibt es als Hörbuch. Also insofern, schreib mir da gerne mal, wie es für dich am besten wäre. Hier das mittendrin immer dazu zu sagen, wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin, weil wir zu verplant sind. Was meinst du? Schauen, oder? Können wir irgendwie so?
Ja, natürlich. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, ob es meins als Hörbuch gibt. Ich glaube, ja.
Ja, genau.
Glaube, das Leben ist ungerecht, gibt es, glaube ich, als Buch.
Siehst du, aber es ist gar nicht so leicht rauszufinden.
Ich bin aber auch nicht so ganz sicher. Doch, die Seite heißt Hörbuch-Downloads mit E-Books. Ich weiß nicht, ob da eine KI das liest oder ob es richtig gelesen ist.
Nee, das wollen wir natürlich nicht.
Das war auch kein.
Genau, Fall. Also auf jeden Fall, ich bin da für alles offen und würde da gerne natürlich mithelfen einfach. Mir ist immer so ein bisschen auch, ich versuche immer möglichst viel zu machen, was Barrierefreiheit angeht, Bilderbeschreibung, was auch immer. Aber ich weiß, dass ich da noch total große Lücken habe. Also insofern, schreib mir einfach nochmal. Genau.
Übrigens, zu Anna Gavalda. Ich habe das auch geguckt gerade. Die hat ihren letzten Roman 2014 geschrieben. Oder okay. 2014. Nein, das war Nur wer fällt, lernt fliegen. Das waren, glaube ich, auch. Nee, das war ein Roman. Nur wer fällt, lernt fliegen. 2014. Seit 10 Jahren nichts mehr. Und 2017 gab es noch einmal.
Die ist 1970 geboren. Die ist ja,
und 2017 gab es noch mal Kurzgeschichten. Ab morgen wird alles anders.
Ja.
Nur, sie macht irgendwie nicht mehr so richtig viel. Hier steht dann am Ende: Anna Gavalda schreibt heute für das Magazin L. Und jetzt kommt's.
Ah.
Und lebt mit ihren beiden Kindern auf einem Bauernhof in Melun bei Paris. Sie liest keine Zeitung, hört kein Radio und besitzt keinen Fernseher.
Oh.
Interessant, oder?
Ja, interessant kann man es auch nennen, ja.
ja, und ich finde auch, jetzt könnte mal wieder was kommen. Aber warum schreibt sie nichts mehr? Was ist der Grund dafür?
Tja.
Die hat auch so leicht und originell geschrieben.
Ja, ich hatte gerade den Gedanken, dass sie vielleicht schon noch schreibt, aber das nicht ins Deutsche übersetzt wurde oder so. Aber das kann eigentlich auch nicht sein, gell?
Naja, ich meine, also wenn sie schon auf Französisch schreibt, die war ja Bestseller-Autorin.
Sie hat es einfach nicht mehr nötig und sie schreibt für sich allein, ohne den ganzen Marketing-Kram außenrum.
Ja, ja. Kann aber sie sein. Muss ja auch an uns denken. Erst macht sie uns heiß, ne? Und dann lässt sie uns hier auf dem Trocknen.
Schreib ihr mal einen Brief.
Chère Anna, écris. Ein nouveau.
Livre?
Nouvelle, was heißt denn Roman? Nouvelle?
Nee. Ach so. Ein nouveau Nouvelle klingt
Roman?
Ein bisschen komisch.
Manche Romancier? Roman?
Peut-être.
Ein nouveau
ich
Roman?
Bin nicht gut in Französisch leider, obwohl ich seit 2 Jahren ununterbrochen jeden Tag Duolingo mache.
Ja.
Ja, ich werde kläglich scheitern, wenn ich jetzt im Mai oder Juni nach Paris fahre. Naja.
Einfacher ist es vielleicht mit einer Graphic Novel. Da ist nicht ganz so viel Text. Da erschließt sich eine fremde Sprache vielleicht auch ganz schön.
Oh, Graphic Novels in Französisch lesen, das wäre in der Tat eine Idee.
Ja, wenn es diese auf Französisch gibt, ja, denn es ist eine deutsche.
Ja.
Ja. Und zwar, sie ist von, ich muss gerade gucken, eine Dame, Hanna Brinkmann.
Hanna Brinkmann.
Zeit heilt keine Wunden. Das Leben des Ernst Grube. Ernst Grube, es ist eine echte Geschichte, ist Sohn von einer jüdischen Mutter und einem nicht-jüdischen Vater, wird trotzdem als 12-Jähriger ins KZ deportiert. Im Mai 1945 werden dann er und seine Familie von der Roten Armee befreit. Er hat also überlebt. Das ist jetzt erstmal seine Geschichte. Und dann ist es aber spannend, wie es weitergeht. Denn er engagiert sich in der kommunistischen Bewegung in der BRD. Mehr möchte ich nicht verraten. Hinten auf dem Buchdeckel steht schon alles
zu viel.
Nicht ausführlich. Ja, das ist ja passiert. Es ist ja, auch, wenn man das nicht kennt, die Geschichte, ist es schön, sich dann auch noch ein bisschen das Unerwartete aufrechtzuerhalten. Deswegen finde ich ganz gut, wenn man es erstmal dabei belässt. Und dann ist es aber auch die Geschichte von Kurt Weber, der unter den Nazis erster Staatsanwalt war. So, viel mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Es ist eine ganz wichtige Graphic Novel, die eben so viel mehr erzählt als einfach nur den blanken Horror im Holocaust. Es geht wirklich um Fragen wie: Wie ging es jüdischen Familien eigentlich nach der Befreiung? Da du denkst doch auch, hey, wir sind befreit, wir sind wieder frei, jetzt wird das Leben wieder schön. Dafür war die Zeit aber auch einfach zu schwierig. So ist es nicht. Wie schwer war es danach, wieder Fuß zu fassen? Ja, obwohl du Opfer warst, gerade so überlebt hast im Lager. Und trotzdem kam da jetzt nichts, was dich erstmal positiv stimmen konnte. Was ist mit Menschen, die für das NS-Regime gearbeitet haben, auch wenn sie nicht dahinter standen? Und immer wieder diese Frage, wo fängt eigentlich Schuld an? Ja, denn es ist nicht alles schwarz und weiß. Und auch in einem selber immer wieder diese Frage, wie hätten wir eigentlich reagiert? Im Nachhinein sagen natürlich ganz viele, also ich hätte da geholfen, ich hätte die in meinem Keller versteckt. Ja, aber kein Mensch von uns kann sagen, wie wir wirklich in dieser Zeit der Angst reagiert hätten. Wir wissen es nicht. und vielleicht nicht so, wie wir es eigentlich gerne gehabt hätten. Ja? Auch bei den Richtern zum Beispiel. Was ist mit einem Richter, der Todesurteile vollstreckt hat, der aber, weil er eigentlich nicht hinter dem System stand, auch einige Todesurteile hat abwenden können und sich damit auch unbeliebt gemacht hat bei seinen Vorgesetzten, dennoch für den Tod verantwortlich ist. Was ist mit so einem Richter? Ist das zu verurteilen? Ist das auch ein Täter? Ist der auch schuldig? Wie schuldig ist er? Es ist wahnsinnig komplex und all das sind diese Fragen, die sich dann anhand dieser Biografien ergeben. Oder was ist als Deutscher zum Beispiel, der zu seiner jüdischen Frau gestanden hat? Er nicht Jude, sie war Jüdin. Er hat sich nicht scheiden lassen, wie viele das unter Druck gemacht haben. Er hat zu ihr gestanden, er hat auch Repressionen erfahren müssen. Später aber bekommt er trotzdem keinen Anspruch auf Entschädigung, weil behauptet wird, er sei kein Opfer der Verfolgung gewesen. Was er aber vielleicht in Wirklichkeit doch war, auch wenn er kein Jude war. Es gab so viele Unklarheiten in diesen Nachkriegsjahrzehnten, die sehr schwer zu beseitigen waren oder zu klären waren. Und für diese Lebensrealität bekommt man einen sehr, sehr schönen Eindruck in dieser Graphic Novel. Und ich glaube, das Gute an Graphic Novels, gibt ja mehrere auch zu dieser Thematik, NS-Zeit. Die Graphic Novels, glaube ich, können einen sehr wertvollen Beitrag leisten, die Erinnerung auf relativ attraktive, gut bekömmliche Weise aufrechtzuerhalten. Ja, mittlerweile, wir erfahren ja, es gerät alles so in Vergessenheit, auch gerade bei der jungen Generation. Was hilft denn da eigentlich noch? Und Graphic Novels können, glaube ich, einen echt wertvollen Beitrag leisten. Wir haben ja auch die ein oder andere schon in den letzten Monaten mal gehabt. Hannah Brinkmann selber ist 34 Jahre alt und sie hat mit Ernst Grube, der ist 91 zum Zeitpunkt gewesen, sehr viel gesprochen und sich seine Geschichte erzählen lassen. Und die hat sie jetzt umgesetzt. Das ist eine Graphic Novel, die eigentlich auch ein Muss ist. Zeit heilt keine Wunden.
Ich kann euch auch immer empfehlen, ich bin ja kein Graphic Novel Fan im Gegensatz zu dir. Also du bist ja da der Spezialist von uns beiden. Mir hilft es immer total, wenn mich eine Geschichte interessiert, die du hier vorstellst, auf die Seite des Verlags zu gehen, weil die meistens dann wirklich so 10 Seiten haben, wo man mal reinschnuppern kann und sehen kann, in was für einem Stil das gezeichnet ist. Weil das jetzt bei Amazon oder sowas zum Beispiel in dem Fall nicht so ist. Da sieht man nur das Cover und dann denkt man sich, oh, Cover finde ich so lala, okay, dann nicht. Aber auf dem Verlag in dem Fall, ich verlinke euch das auch bei liesunddas.com, dann könnt ihr ein paar Seiten mal reinschnuppern und sehen, wie das einfach erzählt wird und wie es gezeichnet ist.
Jo, wir haben heute auch wieder eine prominente Gästin in dem Fall. Ich war verhindert, deswegen hast du ganz alleine mit Eva Lohmann gesprochen.
Die man vielleicht kennt von Das leise Platzen unserer Träume, ein ganz tolles Buch. Und sie hat aber zum Beispiel auch ein Buch geschrieben über introvertierte Kinder und Eltern, also auch mal was ganz anderes gemacht, schreibt ganz viele unterschiedliche Sachen und ist im Eisele Verlag zu Hause momentan. Herzlich willkommen, Eva.
Hallo.
Dein neues Buch heißt Wie du mich ansiehst und ich habe es gelesen, es geht um eine Frau, die in so einer Aufbruchphase ist, in der ich auch stecke. Ich bin 48, also ich habe mich da sehr gut wiedererkannt in dieser Frau, die eine Tochter hat, eine Teenager-Tochter, die einen Mann hat, der Kapitän ist und teilweise ganz lange weg ist. Du hattest da einen schönen Satz, lass ihn mich kurz suchen. Mit einem Kapitän verheiratet zu sein, bedeutet, dass der Mann abwechselnd entweder sehr weg oder eben sehr da ist. Konnte man sich gut vorstellen. Sie hat einen Blumenladen, das habe ich mir auch immer gleich dann bildlich vorgestellt, wie das wohl ist, dann in diesem Blumenladen zu stehen, in dem auch einiges so im Umbruch ist. Ihr Vater ist gestorben. Also das ist so eine Phase, die viele Frauen, glaube ich, wiedererkennen. Und warum war es für dich ein Bedürfnis, über genau diese Phase zu schreiben?
Oh, das ist mir immer ein bisschen peinlich, weil ich das öfter gefragt werde. Und die ganz banale Antwort dazu ist halt, weil es halt auch meine Phase ist, ja. Also das habe ich eigentlich in meinen Büchern immer so gemacht, dass ich mich entlang geschrieben habe an meinem eigenen Leben. Es wird jetzt immer weniger autobiografisch und trotzdem gibt es da natürlich Ähnlichkeiten zwischen mir und Johanna. Aber zum Beispiel ist die Tochter von Johanna in dem Buch ja schon 15, die ist sozusagen Pflücke. Sagt man das auch außerhalb von Köln so? Und braucht ihre Mutter eigentlich so langsam nicht mehr. Das ist bei mir zum Beispiel anders. Meine Tochter ist noch relativ klein und braucht mich noch ziemlich doll. Aber hier und da gibt es auch Gemeinsamkeiten bei Johanna und mir.
Und dann habe ich ja schon angesprochen, dass du auch dieses Sachbuch geschrieben hast. Und da habe ich mich dann gefragt, lesen eigentlich introvertierte Menschen mehr als extrovertierte Menschen?
Also die Vermutung liegt natürlich nah. Ich hatte damals auch ein Sachbuch gelesen aus Amerika, und zwar von der Susan Cain heißt sie. Und sie hat ein Buch geschrieben, das hieß Quiet, also still. Da ging es um introvertierte Menschen. Also bei mir im Buch geht es ja nochmal spezieller um Introvertierte im Familiengefüge. Also weil ich wirklich überrascht war als Frau, als dieses Kind gekommen ist und ich dachte, okay, ich bin einfach nie wieder alleine. Ja? Und das ist ja das, was Introvertierte sehr dringend brauchen, um ihre Batterien aufzuladen. Ich glaube aber auch, Introvertierte können sich genauso gut bei einem Videospiel wahrscheinlich aufladen.
Genau, wenn man nicht gerade ein Koop-Spiel spielt. Ich spiele gerade ein Koop-Spiel mit meinem Sohn zusammen und da sitzt man natürlich dann doch wieder zusammen. Wobei ich finde immer, Familie ist wieder was anderes. Also ich würde mich auch als introvertiert bezeichnen und ich muss auch immer Batterien aufladen, aber da gehört die Familie nicht so dazu. Also die kann ich dann schon um mich rum haben, die stören mich nicht, aber wenn ich halt so diese Menschenmengen oder auf einem Konzert war oder so, dann brauche ich erstmal wieder so meinen Lesesessel und meine eigene kleine Welt, in die ich mich zurückziehen kann, damit eben die Batterien sich wieder aufladen. Das stimmt.
Hast du aber dann auch Glück gehabt. Also es geht, glaube ich, vielen so. Bei mir ist es tatsächlich so, ich muss komplett alleine sein. Um mich. Also für mich zieht auch das Zusammensein mit Familienmitgliedern leider Energie.
Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was du gerne so für Bücher liest. Sag uns erstmal, hast du genug Zeit zum Lesen?
Ja, absolut. Ich habe sehr viel Zeit. Ich habe sehr viel Zeit, weil ich ja, also mein Job ist das Autorin sein, im Moment Vollzeit, das ist total schön. Also ich habe jetzt ich bin jetzt gerade mit dem Wie du mich ansiehst auf Lesetour und schreibe am nächsten Roman. Also ich habe einen Vertrag mit Eisense gemacht für den nächsten Roman. Das heißt, das sind die zwei Sachen, die ich quasi gerade mache, aber grundsätzlich dadurch, dass ich halt auch nach der Trennung das Kind 50% nur habe, also wir getrennt erziehen, habe ich schon sehr viel Zeit, glaube ich, als andere Frauen in meinem Alter, muss ich immer so ein bisschen zugeben. Und ich betrachte auch Lesen immer so, ich lese nie mit schlechtem Gewissen, weil ich habe immer das Gefühl, das ist Teil meines Jobs, insofern total okay. Also kennst du vielleicht auch, oder?
Nein? Nee, würde ich gerne kennen, weil das ist mein Brotjob ist eigentlich der Journalismus. Insofern bin ich da dann immer in anderen Sphären und ich habe immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich so tagsüber in der eigentlichen Arbeitszeit irgendwie ein Buch zur Hand nehme. Das ist das schaffe ich noch nicht. Bei mir ist das Lesen eher so abends und am Wochenende.
Okay. Also ich habe Zeit und ihr hattet gefragt nach einem Buch und ich habe mir hier eins rausgesucht. Das heißt Scheidung. Kennst du das?
Ja.
Schon mal gehört?
Nee.
Von Moa Herngren. Das ist eine, warte mal, ich glaube, es ist eine schwedische Autorin. Und die hat übrigens auch, bevor ich das vom Buch erzähle, die hat eine ganz tolle Netflix-Serie gemacht, die hieß Bonus Family. Da geht es um so Patchwork-Familien. Mhm. Das habe ich auch richtig, richtig gerne gesehen. Also das heißt, ich mag die Themen, mit denen sie sich beschäftigt. Es geht erst um Bea, die sich mit ihrem Mann streitet. Also die sind seit 20 Jahren zusammen, haben zwei Kinder, die streiten sich und der geht kurz raus und sie denkt so, naja, der kommt gleich wieder. Und dann kommt er halt nicht wieder und dann eskaliert alles total und er will die Scheidung und sie denkt so, hä, was, das war doch nur ein kleiner Mini-Streit, was ist denn los? Wir sind doch total, ist doch alles in Ordnung. So fängt es an und dann geht es ungefähr, es ist ein relativ dickes Buch, 200 Seiten lang, beschreibt sie dann, wie sie diese Beziehung zerbröckeln sieht, wie sie auch sauer wird, wie sie sich über bestimmte Sachen Gedanken macht, wie sie sich unverstanden fühlt. Und dann plötzlich, nach der Hälfte des Buches, darf er erzählen. Dann fängt Niklas an. Und sowas liebe ich, ja, weil er dann also es geht zum Beispiel darum, dass sie sich darüber aufregt, dass sie gerne eine neue Küche wollte und für sie war das so wahnsinnig wichtig, diese Küche zu haben, weil sie sich so vorgestellt hat, wie sie an diesem Esstisch, ich glaube in Schweden essen die immer gerne in der Küche, an diesen Esstischen und da hat sie sich so vorgestellt, wie sie da sehr, sehr glücklich alle zusammen als Familie sind. Und als er dann anfängt und dann denkt sie so, hey, warum ist er denn so doof zu mir? Warum gönnt er mir diese Küche nicht? Und dann fängt er an zu erzählen und es kommt so raus, er kann sich diese Küche halt überhaupt nicht leisten. Er hat gerade, will eigentlich seinen Job aufgeben und jetzt muss er für diese blöde Küche bezahlen, von der sie so träumt. Und er denkt so, wie kann es sein, dass sie ihr sowas so wichtig ist und so. Also das heißt, du kriegst auf viele Dinge zwei Sichtweisen. Und das ist was ich auch beim Leisenplatzen unserer Träume, also bei meinem Vorgängerbuch gemacht habe, dass du verschiedene Leute, verschiedene Dinge zu einem verschiedenen Zeitpunkt wissen lässt. Und das baut immer Spannung auf. Das mag ich total gerne.
Also in dem Fall war es Scheidung von Moa Herngren. Vielen Dank für den Tipp. Kannte ich noch nicht. Klingt sehr interessant. 384 Seiten hat das. Ist also gar nicht so dick. Wollen wir nicht die Leute abschrecken. Wenn du sagst Lesereise, natürlich wollen wir jetzt alle Leute zu dir auf die Lesereise schicken, dass sie dich besuchen kommen. Ja. Wie ist das für dich, wenn du sagst, du bist introvertiert? Stelle ich mir nämlich ganz, ganz schlimm vor.
Ja, das ist echt interessant, weil irgendwie kriege ich das super gut hin.
Okay.
Die Leute, ich kriege total oft das Feedback, wenn Leute zu mir auf die Lesungen kommen, die tatsächlich alle meine Bücher gelesen haben und auch um meine Introvertiertheit wissen. Die sagen dann so, also wenn man sie so auf der Bühne sieht, dann würde man das jetzt nicht denken, dass sie introvertiert sind.
Und okay,
das, interessant. Das stimmt auch total. Ich bin dann immer so angeknipst. Ich bin jetzt nicht irgendwie super witzig und extrovertiert, aber man merkt halt nicht, dass das für mich Anstrengung ist. Das merke ich immer erst, wenn ich dann alleine im Hotelzimmer sitze. Dann merke ich so, oh, okay, jetzt habe ich doch ganz schön viel von mir verbraucht. So. Aber ich glaube auch, dass diese Mischung, von der ich gerade erzählt habe, also ich schreibe auf der einen Seite, das ist ja ein sehr einsamer Job, und dann auf der anderen Seite aber ab und zu mal rauskommen aus seinem Maulwurfsloch und ein bisschen andere Leute noch mal sehen, das tut auch eigentlich gut. Insofern ist das wirklich eine gute Mischung und ich mache das sehr gerne.
Wunderbar, dann alle hin auf die zu den Terminen. Ich werde einfach die Termine noch verlinken bei uns.
Sehr gerne.
Auf liesunddas.com, dann könnt ihr mal gucken, wo die Eva gerade überall so liest und wo ihr sie vielleicht dann mal live erleben könnt. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Dankeschön.
Sehr gerne.
So, jetzt kommen wir zum Höhepunkt von Lies und Das, zum Rezensionsrätsel. Ja, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen, aber mehr sage ich dazu nicht. Also, ich habe wieder 1, 2, 3, 4 echte Rezensionen rausgepickt zu einem bestimmten Buch und du musst erraten, welches Buch es ist. Ich habe es, das kann ich dir schon mal sagen, ich habe nachgeguckt in meiner ellenlangen Excel-Liste, die es gibt. Ich habe es 1994 gelesen und ich habe ihm damals eine Schulnote 2 gegeben, das dazu. Aber ich habe natürlich jetzt hauptsächlich bei den Ein-Sterne-Bewertungen geguckt, weil die lustiger zu lesen sind. Also, da möchte ich so viel Kopf schütteln, dass mir die Haare von selbigen fliegen. Und dieser jeder wahren Gesellschaftskritik entbehrende Schund wird auch noch prämiert und über den Klee gelobt. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, auf gut Wienerisch ein Schaß. Oberlehrerhaft und kindisch, nervt schon nach 30 Seiten. Ich weiß, das sind alles noch keine Hinweise, aber es kommt noch. Dann, das fand ich auch sehr schön, mein Lesezeichen steckt jetzt schon seit etwa 2 Jahren auf Seite 68. Solche Bücher kennen wir auch, oder? Ich habe auch noch ein paar, wo ich mir immer denke, ich sollte es mal fertig lesen. Und dann, jetzt kommst du, glaube ich, drauf, eine solide Einführung in die Philosophiegeschichte, eingebettet in eine fantasievolle und mit philosophischen Fragen spielende Handlung. Empfehlenswert nicht nur für Jugendliche.
Ich wusste es schon, beim zweiten hatte ich es ganz kurz geahnt, weil du mir das Jahr 94 verraten hast. Und beim dritten wusste ich es schon.
Ah, wow.
Weil ich selber drunter gelitten habe an diesem Buch. Und ich weiß nicht, ob ich glaube, ich bin bis Seite 99, habe ich mich sogar damals durchgeackert, bei Jostein Garda und Sophies Welt.
Sehr gut.
Und ich habe es nicht verstanden, warum dieses Buch verschenkt wurde ohne Ende. Nummer 1 der Bestsellerliste. Ich fand's wirklich, wirklich langweilig. Und ich habe damals einen Kollegen gefragt, der hat es zu Ende gelesen. Und ich habe ihn damals gefragt, sag mal, wird das dann nachher noch besser? Und er meint, nein, es bleibt bis zum Ende genauso, wie es angefangen hat. Ich würde an deiner Stelle nicht weiterlesen. Und das habe ich dann noch nicht gemacht.
Okay, interessant. Ja, also ich habe es mit 18 gelesen. Insofern, ich war da wahrscheinlich sowieso gerade sehr Philosophie interessiert und Sartre und Camus und sonstige Phasen, die ich da so hatte. Insofern ist das, vielleicht hat es mich genau in dieser Phase erwischt, wo es gut war. Aber es wird heute noch sehr viel verkauft, so wie es aussieht. Zumindest noch sehr viel kommentiert. Es wurde wohl auch verfilmt. Und es ist wieder eines dieser Bücher, wo sich die Geister scheiden. Die einen finden es toll, die anderen sagen, hätte man sich total sparen können. Ja. Aber genau. Also, falls ihr Ideen habt, was ich mal im Buch, in dem Rezensionsrätsel, dem Christian unter die Nase reiben könnte, schreibt mir gerne an liesunddas@gmail.com, so rum.
Richtig.
ihr könnt auch sicher sein, dass Christian die Mails, hoffe ich, nicht liest. Oder?
Ja, also in der Regel nicht. Also du bist ja sozusagen, du hast da den Vorsitz.
Okay,
aber
sehr gut. Dann guck jetzt mal auch in nächster Zeit nicht rein, weil vielleicht kriege ich da ein paar Tipps, weil langsam gehen mir die Ideen aus. Schickt uns gerne Sprachnachrichten auch mit euren Buchtipps, höchstens eine Minute lang an eben liesunddas@gmail.com und kommt gerne zu Steady in die Buch-Community. Das tut nicht weh und mit ein paar Euro könnt ihr dabei sein und dann kriegt ihr die lange Folge, denn wir gehen jetzt noch in die Nachlese mit unseren Steadys. und quatschen noch ein bisschen. Ich will dir nämlich erzählen, dass ich bei Wolf Haas in der Lesung war.
Du warst bei Wolf Haas. Ja. Ich war auch in einer Lesung übrigens.
Ja, siehst du, da reden wir gleich drüber.
Und diese Lesung, ich habe immer Angst vor Lesungen.
Ja, genau, darüber ich glaube, will ich mit dir reden.
Die meisten Lesungen sind langweilig. Ich kann mir persönlich nichts Langweiligeres vorstellen als Menschen, die auf einer Bühne sitzen und lesen. Es muss schon ein wirklich krasser Text sein, der wirkt, dass ihn jemand einfach vorliest. Ich bin kein Fan von Lesungen, wenn gelesen wird. Wenn erzählt wird,
genau,
ist ganz andere.
Das reden wir jetzt in der Nachlesung.
Weißt du, genau, ich wollte noch so ein bisschen sagen. Ich habe eine Lesung, die richtig, richtig schlecht war.
Oh, okay.
Erzähle ich gleich.
Okay.
Also für die Studies, ne?
In der Nachlese, ja. Wir hören uns in 2 Wochen dann wieder mit ganz vielen neuen Buchtipps. Und jetzt muss man ein bisschen über Lesungen schimpfen. Tschüss.
Bye, bye.